Hallo, willkommen, bienvenue bei Podcasten geht ins Kino, dem Filmpodcast ohne Carsten, aber dafür mit Sebastian.
Hallo.
Und mir, Konrad. Und wow, die wievielte Folge ist das eigentlich schon?
Die vierte.
Die vierte Folge, ja. Und in dieser vierten Folge haben wir natürlich auch wieder ein Thema, über das wir sprechen werden, ein Hauptthema, zu dem wir später kommen. Aber vorher sprechen wir über Filme, die wir zuletzt gesehen haben. Drei an der Zahl. Zwei davon haben wir beide gesehen.
Genau.
Einen Film hast nur du gesehen. Wir fangen an mit Frankenstein, dem neuen Film von Guillermo del Toro. Gleichzeitig eine Neuverfilmung des bekannten Romans von Mary Shelley, den wir beide gesehen haben. Ich habe ihn im Kino gesehen.
Ich habe ihn auf Netflix gesehen.
Alles klar, das ist eine volle Experience, so wie, genau, so wie von fast von Netflix intended.
Der ist fast zeitgleich gestartet. Ne? Der war so, glaube ich, kurz nur im Kino und dann...
Also der lief auch im Kino irgendwie hier in Berlin ganz schwierig. Ja, also da musste man wirklich die Zeit treffen und das Kino war auch voll. Es war so ein bisschen wie damals auch mit The Irishman und so. Das ist halt... Diese Netflix-Screenings sind so begrenzt und sie könnten es besser haben, wenn man den Film noch länger zeigen würde. Ja. Aber das soll ja nicht so sein. Aber ja, ungeachtet dessen, Frankenstein, ja, ich meine, wie viele Verfilmungen gab es davon jetzt schon? Ich glaube, es ist aber alles, also in meinem Kopf, so die erst die zweite, ich nenne es erstmal treue Verfilmung, also dem Roman treue Verfilmung. Nach Mary Shelleys Frankenstein von Kenneth Branagh aus den 90ern, der mit Robert De Niro als die Kreatur und Kenneth Branagh als Victor Frankenstein, den ich nicht mehr so gut in Erinnerung habe.
Den habe ich nie gesehen.
Leider. Ich habe den mal gesehen. Unabhängig davon stelle ich jetzt einfach mal die Behauptung auf, dass das die beste treue Verfilmung von Frankenstein ist. Also okay. nicht die alte, sondern die neue von Guillermo del Toro. Weil ich muss sagen, trotz seiner langen Laufzeit, der geht ja fast 2,5 Stunden oder so, der hat mir sehr gut gefallen. Ich bin halt auch ein Sucker für diesen Stoff und ich finde, der ist natürlich perfekt für Del Toro. Das ist der perfekte Del Toro-Stoff. Ich finde, er trifft halt Victor Frankenstein zum ersten Mal wirklich richtig gut als Figur, dass er aus ihm halt so einen Psychopathen macht. Aber nicht auf so einer karikaturhaften, einfach nur so Stereotyp des Mad Scientist, sondern Oscar Isaac schafft ihm halt auch wirklich so eine Komplexität zu geben als Figur. Und dann natürlich dieser Switch, der natürlich aber offensichtlich bei der Toro ist, dass er halt, natürlich fühlen wir alle oder sollen alle eigentlich mit dieser Kreatur mitfühlen. Und die wird auch extrem gut dargestellt von Jacob Elordi. Hätte ich gar nicht gedacht so, also den hatte ich jedenfalls nicht so auf dem Schirm. Also ich war jedenfalls verwundert, als ich gehört habe, dass der das Monster spielen soll. Saltburn.
Habe ich noch nicht gesehen.
Und der Priscilla hier, der hat der Elvis gespielt bei Priscilla von Sofia Coppola. Ist ja eigentlich so ein schönes Ding, aber da, genau. Deswegen war so meine erste Verwunderung, dass der den spielt, dass er die Kreatur spielt. Der hat auch so eine schöne, es ist halt auch ein richtiges Epos. Ich finde, der springt natürlich sowieso wie der Roman. Ich meine, es ist immer ein bisschen verkürzt dargestellt, einfach sagen so Horror, aber es ist halt so ein bisschen so, was heißt Horror in dem Sinne? Ich meine, es ist halt eine große, epische Abenteuererzählung, die halt so, die philosophischen Themen, die halt Shelley in ihrem Roman verhandelt, halt so extrem gut ernst nimmt und das gleiche aber auch zusammenstellt in so ein wunderschönes Melodrama. Aber ich muss auch zugeben, dass er mich am Ende auch wirklich, wirklich emotional gepackt hat, der Film. Ich mag auch diese Exploration von, was heißt es eigentlich, nicht sterben zu können und was der Film am Ende daraus macht und dass er halt auch so, dass er auch so versöhnlich endet. Guillermo del Toro ist halt ein großer Melodramatiker und dafür bin ich halt so ein Sucker und das hat mir sehr viel Spaß, also hat mich einfach sehr berührt und hat mir sehr viel Freude bereitet und ich, das Einzige, was ich mir wünschen würde bei dem Film, aber das wünsche ich mir halt seit bei den neueren del Toros grundsätzlich mehr, ist, dass es wieder so eine Rückkehr gibt zu so einer eher handgemachten Ästhetik, weil ich finde, der Film sieht sehr nach Netflix aus, sehr, 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 sehr sterilen, digitalen Netflix-Optik. Und das kam im Kino ganz besonders hervor. Und ich finde, das passt nicht so richtig zum Stoff, würde ich behaupten, auf der einen Seite, weil selbst das Laboratorium von Frankenstein, die Eiswüste in der Arktis, in der Rahmenerzählung, alles sieht so sehr nach Greenscreen aus und aus dem Computer gerendert und halt nicht so wirklich real, dass die, ja, so wie es eigentlich, passen könnte. Ja, und auch die Wölfe, die CGI-Wölfe sind jetzt auch nicht die beste. Aber da konnte ich dann doch ein bisschen am Ende noch ein bisschen hinwegsehen, weil ich finde, der Film bringt halt diesen, also jetzt, es ist zum einen der perfekte Stoff für Del Toro und er ist der richtige Regisseur dafür und es ist einfach schön, dass man jetzt so eine richtig gute Verfilmung von diesem Roman hat. Ich weiß aber nicht, wie du ihn fandest.
Ja, interessant, weil mir hat der überhaupt nicht gefallen. Ich finde den Film, ich finde, dass vielleicht Del Toro zu dem Stoff vielleicht ein bisschen zu gut passt. Das ist irgendwie das eine Ding. Weil irgendwie, wenn ich höre, Del Toro macht einen Frankenstein-Film, dann weiß ich genau, was dabei rauskommt. So, da ist irgendwie zu wenig Reibung. Und ja, und das, was er an dem Roman ändert, finde ich, ich fühle mich als Zuschauer von diesem Film nicht ernst genommen. Also, der Film hat ja relativ neat so zwei Hälften, also ne, wie gesagt, die erste Hälfte ist so aus der Perspektive von Viktor Frankenstein erzählt so. Da war ich noch recht wohlwollend dem Film gesinnt, weil ich finde tatsächlich auch Oscar Isaac gut in der Rolle. Er spielt ihn auch so ein bisschen, er hat mich auch so ein bisschen an seine Ex-Machina-Performance erinnert, also als so ein bisschen so einen weirden Tech-Freak, was ich irgendwie ganz gut finde. Und vor allem haucht er dem Film ein bisschen Leben ein, was dringend nötig ist. Christoph Waltz ist auch in dem Film.
Der ist nicht so gut.
Ist Christoph Waltz ein guter Schauspieler? Das ist eine Sache, die wir als Gesellschaft mal neu verhandeln müssen. Ich habe nämlich auch nach dem letzten Podcast habe ich Big Eyes geguckt, nachdem er den empfohlen hat, der mir sehr gut gefallen hat, aber Christoph Waltz ist grauenhaft in dem Film. Ist halt nicht der Punkt. Also die erste Hälfte, da hatte der Film noch so seine Momente. Ich finde, dass er so ein paar sehr starke Szenen hat, die so für mich so typisch Del Toro sind, wie irgendwie die Szene, wo Viktor Frankenstein vor so einem, ich weiß nicht genau, ist es irgendwie eine Universität oder so, wo er quasi seine Idee vorstellt.
Ja, ja, diese Vorlesung.
Und dann hat er so einen halben halb zusammengebauten Menschen hinter sich, den er so halb animiert und der dann so hinter ihm vor sich hin röchelt und zuckt und so, während er so seine Präsentation gibt sozusagen. Sowas finde ich, ist eine großartige Szene irgendwie. Ja. Aber dann, wenn der Film zu der Perspektive der Kreatur springt, ab dann finde ich ihn wirklich unerträglich. Und was mich einfach extrem stört, ist, dass Del Toro dieser Kreatur jede Edge und jede Gefahr nimmt, sondern ihn so zu einem typischen Del Toro sexy missverstandenen Monster macht, so. Und das finde ich irgendwie, mir gefällt diese Idee nicht, dass, damit man Empathie mit diesem Monster haben kann, dass er dafür ein sexy Hunk sein muss, der keine Fliege was zuleide tun würde. So, weil, also im Roman Frankenstein und in anderen Verfilmungen so ist diese Kreatur gefährlich und tragisch.
Mhm.
Und hier ist es halt nur noch so ein missverstandener Emo, der irgendwie und halt auch nicht, da ist wenig Monsterhaftes an ihm so und es gibt auch zu wenig Zeit, die das Monster mit Viktor Frankenstein verbringt, dass für mich wirklich so, dass das Monster, dass es für mich Sinn machen würde, dass das Monster das genug internalisiert hätte, dass es ein Monster ist. Abgesehen von Viktor Frankenstein wird er eigentlich recht gut behandelt von vielen Menschen. So. Und ich finde auch diese Jacob Elordi-Performance finde ich sehr one-note, sehr so, ja, es ist halt so ein, ich finde es einfach eine sehr glatt gebügelte Darstellung so. Und das dazu kommt dann auch, dass es ist auf eine Art geschrieben, so dass alles irgendwie 20 Mal ausgesprochen so. Also literally einer der letzten Sätze ist, dass jemand zu Viktor Frankenstein sagt, you're the monster. Und irgendwie das Monster sagt irgendwie zu ihm, I'm not a thing, you made someone, not something. Es ist halt so, es ist für mich wie so eine Teenager-Verfilmung von Viktor Frankenstein, so, die halt so alles irgendwie aussprechen muss und kein Raum ist mehr für Subtext, kein Raum ist mehr für Ambivalenz und so. Und ja, und dazu kommt dann halt, wie gesagt, auch noch diese Optik, dieses, und es ist für mich nicht nur das digitale Netflix-Ding, es ist auch die Inszenierung, weil jede Szene ist mit so einer langsamen Steadicam-Bewegung gefilmt, so. Alles ist so, alles bewegt sich so, als fließt so langsam jede Szene. So. Und es ist irgendwie, ja, es ist alles einfach sehr glatt. Es gibt nichts an diesem Film, woran ich mich reiben kann. Es ist alles so, so ganz klar, so, ja, dieses, der, das arme, die, der arme missverstandene sexy Mann.
Der so ein bisschen aussieht wie, diese, wie heißen nochmal diese Architekten aus Prometheus?
Hab ich auch gesagt. Es gibt eine Einstellung, wo er irgendwie so in der Natur ist, wo ich genau auch.
Ja, genau, da dachte, der wacht er doch muss. Am Strand an diesem Ort.
Genau,
und dann dachte ich so, oh, das hat die Eröffnungssequenz von Prometheus. Weil Frankenstein oder der moderne Prometheus.
Ja,
interessant. Ja, also ich würde es gar nicht leugnen, was du gerade gesagt hast. Ich habe das eigentlich auch gesehen, so. Also zumindest den Sexy Monster. Mochte halt diese, ja, ich würde sagen, das funktioniert für mich noch, weil er sie ja von Anfang an so als Monster inszeniert, also in dem Prolog, das ist quasi das erstmal das Anfangsbild und dann bricht er es sehr radikal, dann halt mit der Hälfte, wo er dann erschaffen wird, quasi. Und ja, du hast schon recht, also ich kann jetzt irgendwie Del Toro nicht da so einen Vorwurf machen, dass er daraus, dass er so sehr, sehr hundertprozentig mit dieser Kreatur mitfühlt. Was ich allerdings gut fand, dass ich trotzdem immer das Gefühl hatte, dass es immer so eine leichte Waage gibt. Immer das, vielleicht auch, weil das so meine Erwartung von dem Frankenstein, der frankensteinischen Kreatur ist, aber dass er wird von Frankenstein schlecht behandelt und von der Maya Goth-Figur wird er irgendwie gut behandelt und so, aber er wird natürlich auch irgendwie ständig angeschossen und gejagt und sowas, dass es immer wieder kippen kann, so. Und das ist, ne? Weil man halt immer diese Folie hat vom Anfang, von diesem Prolog, wo er halt so ganz klar als Monster inszeniert wird, so, das ist das Monster. Und dann erzählt Frankenstein seine Hälfte, ne, wo man dann schon irgendwie merkt, so, und dann, natürlich, ja, ich fand auch, er ist sehr literarisch. Es ist ein literarischer Film, so in dem Sinne, dass er auch sehr wörtlich ist, dass er den Off-Kommentar, den Erzählerkommentar liebt und alles immer auch sehr auf so eine verbale Ebene holt. Ja, er spricht da eins zu eins aus, nein, du bist das Monster, das stimmt, da habe ich auch ein bisschen. Aber ja, ich hatte trotzdem irgendwie, ich mochte einfach das Abenteuer, was der erzählt. Ich mag das Thema sehr gerne und fand trotzdem einfach so ich bin da irgendwie emotional drin aufgegangen, okay. In diesem Stoff. Das ist, glaube ich, so für mich. Für mich hat der halt so auf so einer melodramatischen Ebene extrem gut funktioniert. Mich da so reingezogen und weil ich diese Reise auch cool finde. Ich mag auch das Ganze, dass dieses Monster halt dann so, wie es die Welt sieht und kennenlernt. Davon hätte ich zum Beispiel viel, viel gerne noch viel mehr gehabt, zum Beispiel so, ne? Ich finde, da ist ja teilweise sogar ein bisschen hastig erzählt, finde ich sogar.
Das finde ich tatsächlich auch. Ja, genau, das ist mir auch irgendwie zu einfach.
Es ist, ja, okay.
Es ist irgendwie so, also, weil Viktor Frankenstein ist ja mit ihm so ein bisschen auch so frustriert, dass er irgendwie nicht anfängt, irgendwie bei ihm. Und dann hast du so das Gefühl, so er kommt so in die echte Welt und die und irgendwie die, dann ist eine Figur mal nett zu ihm und dann kann er plötzlich sprechen. So das Gefühl so. Es war mir alles irgendwie so ein bisschen, ja, auch zu simpel von irgendwie Good Daddy, Bad Daddy. So.
Ja, ich meine, ist es trotzdem immer noch so ein bisschen so ein Hollywood-Film, der ist alles mal so ein bisschen. Er erzählt es schon alles sehr einfach. Ich meine, aber das ist jetzt bei Del Toro, der ist jetzt dieser große, das hast du schon bei Pan's Labyrinth auch. Das ist alles, der hat jetzt nie die großen, komplexen Figuren geschrieben.
Ja, das stimmt. Weswegen ich auch nie so ein Del Toro-Fan war wie viele irgendwie. Und dadurch, dass jetzt halt auch das, was bei der Tor immer super war, nämlich also das praktische irgendwie Kreaturendesign auch irgendwie fehlt, gibt es irgendwie noch wenig, was mich an so einem Del Toro-Film reizt. Weil mir war es immer irgendwie ein bisschen zu simpel und zu. Es hatte immer so was Teenagerhaftes, diese Außenseitererzählungen von ihm so. Und es war mir irgendwie immer so.
Ja, ich kann damit irgendwie sehr gut klicken. Mich zieht das halt, also ich mag das Melodrama da dran halt sehr gerne. Ich mag halt diese, ja. Das hat mir auch bei Pan's Labyrinth gefällt mir das halt auch gut. Ich wünschte halt auch, er würde endlich wieder ein bisschen mehr so handgemachte Sets und so. Weil ich finde so, da sind auch gute Sets einfach drin, die halt, also das ich mochte dieses, nicht direkt das nicht das eigentliche Labor von Frankenstein, sondern sein Zuhause, wo er da die ersten Experimente macht mit diesem Mann in dieser komischen Haltung, was ich auch sehr interessant fand, wo er dann auch immer den Durchbruch hat und so. Das ist einfach ein cooles Set. Das zumindest, das hat der Kenneth Branagh-Film aus den 90ern natürlich dem neuen Film voraus, dass es halt alles noch irgendwie zumindest so aussieht, als ob es an so echten Orten gedreht ist. Ich würde trotzdem den Film empfehlen. Also wenn man Hang für den Stoff halt hat, so, das ist und
ja, das sollen wir als nächstes den anderen, den wir beide gesehen haben, oder sollen wir Sandwich machen und
mach du mal deinen Sandwich.
Okay, dann mach ich den einen Film, den nur ich gesehen habe, und zwar den Film Roofman von Derek Cian France. Ich habe gegoogelt, wie man ihn ausspricht.
Cian France. Ja. Okay.
Der Regisseur von Blue Valentine und wie hießen die anderen? A Light Between Oceans und Place Beyond the Pines.
The Place Beyond the Pines.
Die habe ich beide nicht gesehen. Blue Valentine habe ich gesehen.
Ich habe Place Beyond the Pines gesehen. Ja. Auch. Also ich habe Blue Valentine und den gesehen. Ja.
Also jemand, er ist bekannt für recht heavy Stoff, ne? So. Also Blue Valentine vor allem, finde ich, ist ein sehr heavy Film. Und hat jetzt eine Komödie gemacht, ne? Tragikomödie, so. Ein Film, den ich gar nicht auf der Rechnung hatte, bis ich vor kurzem in einem anderen Podcast davon gehört hatte. Ist inspiriert von einer wahren Geschichte, und zwar geht es um Jeffrey Manchester, einen Kriminellen, der in den Ende der 90er und Anfang der Nullerjahre eine Reihe von McDonald's-Filialen aufgeraubt hat und auch ein paar Burger Kings und irgendwie Blockbuster und so. Und der Gedanke war quasi, die waren damals, waren halt alle McDonald's-Filialen hatten exakt das gleiche Layout. Deswegen konnte er sich so einen Plan hatte er quasi und konnte dadurch zig irgendwie Filialen ausrauben. Und seine Methode war halt immer über das Dach einzusteigen. Deswegen hat man ihn halt Roofman genannt. Und die Geschichte ist ein bisschen durch die Medien gegangen aus zwei Gründen. Der erste war, dass diejenigen, die bei seinen Überfällen anwesend waren, also die Angestellten, alle davon gesprochen haben, wie nett er war. Also er war wohl irgendwie sehr freundlich und hat sie dann immer irgendwie in den Kühlschrank gesperrt, aber hat darauf geachtet, dass jeder eine Jacke anhat und so. Und also das war mir so das Erste, warum er so ein bisschen so kuriose Medienbekanntschaft erlangt hat. Und dann das Zweite war, er ist dann immer ins Gefängnis gekommen, ist ausgebrochen und ist untergetaucht und hat monatelang in einer Toys R Us-Filiale gelebt, wo er sich irgendwie in irgendwelchen Backrooms und irgendwie in so Stauraum irgendwie versteckt hat und sich irgendwie so ein Versteck gebaut hat und hat sich da irgendwie von Babynahrung und Süßigkeiten ernährt, was es halt gibt im Toys R Us. Und hat dann auch irgendwann angefangen, also hat irgendwann einen Weg gefunden, wie er den Toys R Us verlassen konnte, durch irgendwie so einen Notausgang und unbemerkt wieder zurückkommen konnte, hat angefangen, von daraus so ein Leben zu führen. Und dann ist dann so in der lokalen Community in die Kirche gegangen und hat dann eine Frau kennengelernt und so. Und mittlerweile ist er wieder im Gefängnis. Und dieser Film trifft die ganz interessante Entscheidung, dass er diese Crime Spree, diese ursprüngliche, verhandelt er in so 10 Minuten. Und dann der Großteil der Laufzeit des Films ist nur in diesem Toys R Us. Also nur die Zeit, die er da verbringt. Also eigentlich ist es mehr so ein Hangout-Film und so eine Charakterstudie. Der Film ist, er hat mir sehr gut gefallen. Was er halt sehr gut macht, ist, er hat so eine super Kontrolle über irgendwie seinen Ton. Also der wechselt so zwischen verschiedenen Tonfällen, aber macht das irgendwie sehr nahtlos. Also es gibt irgendwie Szenen, wo der Film so in die Richtung von so den alberneren Coen Brothers Filmen geht. Also dann gibt es irgendwie eine Szene, wo er irgendwie nachts in dem Toys R Us duscht und dann kommt der Manager zufällig, also unerwartet irgendwie nachts rein. Und dann muss er irgendwie so noch eingeseift und nackt irgendwie seine Sachen zusammensammeln und so. Und das ist halt eine Szene, die auch in sowas wie Burn After Reading sein könnte oder so. Aber dann hast du anderes. Die nächste Szene kann dann wieder total irgendwie grounded sein und so. Er hat dann halt so ein Love Interest gespielt von Kirsten Dunst, die sehr gut, die halt eine super grounded Performance gibt. Und dann gibt's halt auch immer wieder Momente, die dich irgendwie dran erinnern, so. Er ist auch in einer ausweglosen Situation irgendwie. Und es ist auch irgendwie, finde ich auch interessant, dass der Film gar nicht so richtig, er arbeitet nicht so richtig mit Spannung. Also es ist nicht so, dass du irgendwie glaubst, dass er eine Chance hätte, aus der Sache irgendwie rauszukommen. So. Sondern es ist eigentlich so eine Katastrophe, die irgendwann kommen wird. Irgendwann weißt du, dass das irgendwie nicht mehr weitergeht und fragst dich nur, wann. Ja, und er macht das alles irgendwie sehr, sehr leichtfüßig, sehr unterhaltsam, aber nicht ohne Substanz irgendwie. Also hat immer dann irgendwie, ja, es gibt dann immer irgendwie die Momente, die dich dran erinnern, so, dass er ein Stück weit halt auch in irgendwie, ja, wie gesagt, in einer ausweglosen Situation ist und dass irgendwie so Verbrechen auch irgendwie eine Reaktion auf seine Situation sind und so. Der Film hat eine fantastische Besetzung. Channing Tatum spielt die Hauptrolle. Der, ja, die Rolle ist für ihn gemacht, weil irgendwie mehrere Figuren sagen irgendwie über ihn, dass er gleichzeitig sehr dumm und sehr intelligent ist. Und das ist irgendwie so die perfekte Rolle für Channing Tatum. So jemand, der so ein bisschen so ein Himbo ist, also so, so, aber gleichzeitig auch irgendwie so eine Cleverness hat und so und einfach auch einen wahnsinnigen Charme hat. Peter Dinklage spielt den Manager von dem Toys R Us und ist absolut fantastisch. Er ist im Prinzip so eine Stromberg-Figur.
Okay.
Also so jemand, der irgendwie ein riesen Arschloch ist, aber sich so super kumpelhaft immer geben will. Ja, und wie gesagt, Kirsten Dunst in einer sehr irgendwie uneitlen, sehr grounded irgendwie Performance. Ja, das ist, es hat mich wirklich überrascht so und ich finde es irgendwie, das ist so ein Film, den man leicht, glaube ich, unterschätzen kann, weil es so, das fällt irgendwie gar nicht auf, so, das entwickelt sich alles so natürlich und so und es wirkt alles so völlig ungezwungen und irgendwie leicht. Und es fällt vielleicht gar nicht irgendwie so direkt auf, wie gekonnt der eigentlich so verschiedene Tonalitäten irgendwie jongliert, ohne dass es je irgendwie jarring wirkt. Und wie er diese Geschichte, die halt auch einfach crazy ist, auf eine Art erzählt, also die irgendwie natürlich wirkt, was irgendwie alles Sinn macht, die unterhaltsam ist, also die unterhaltsamen Aspekte dieser Geschichte nutzt und daraus irgendwie Komik gewinnt, aber der zum Beispiel nicht dieses Ding macht, was so Filme wie irgendwie I Love You, Philip Morris oder so hieß er doch, ne? Dieses,
ja.
Oder Manister at Goats machen, so, dass sie so ständig irgendwie so Augenzwinkern und dich so natschen muss und so, isn't this crazy? So,
ne? Also,
Also ja, ich finde, der findet einfach immer genau den richtigen Ton. Und ja, wie gesagt, hätte ich nicht von Derek Stephen Franz erwartet, dass er
überhaupt nicht, ne?
So einen Film macht, der so auf halbem Weg zwischen so den Coen-Brüdern und Linklater ist, so würde ich sagen. Ja,
krass, der hat aber auch, cool, dass der im Kino läuft, weil ich habe von dem gar nichts gehört. Ich habe das erste Mal.
Genau, der ist jetzt, glaube ich, gerade gestartet oder startet jetzt erst.
Ach so, ja. Okay, so.
Ja. Nee, aber ich habe keinen Trailer dazu gesehen oder so.
Nö.
Ich habe den nur halt zufällig irgendwie, ich glaube, im Blank Check Podcast, so haben sie davon geredet. Und auch so in diesem, niemand hat damit gerechnet, niemand redet über diesen Film, aber der ist super. So.
Ah ja.
Also schöne Überraschung.
Ja, krass. Der hat ja auch, seitdem hat er doch dann nichts mehr.
Der hat noch eine HBO-Miniserie gemacht.
Ach so, okay.
Wo Mark Ruffalo so ein Zwillingspaar spielt. Das habe ich aber nicht gesehen.
Oh, okay. Interessant.
Ja.
Aber werde ich mir vielleicht angucken, auf jeden Fall. Mhm. Dann haben wir noch einen Film gesehen.
Genau.
Auch wieder eine Romanverfilmung.
Ja.
Auch die zweite.
Das stimmt, ja.
auch von einem bekannten Regisseur. The Running Man. Ja, die Neuverfilmung von The Running Man von Stephen King. Regie Edgar Wright mit Glenn Powell in der Rolle des Running Man. Ehemals in der ersten Film war es noch Arnold Schwarzenegger. Hat mich natürlich in erster Linie interessiert, weil es der neue Edgar Wright Film ist.
Ja.
Und den haben wir beide zusammengeschaut. Es ist in dem Film, es ist ein dystopischer Film, spielt in einer dystopischen Zukunft, in der die existierende Ungleichheit zwischen Arm und Reich sich noch weiter verschärft hat, sodass es quasi auch eine Segregation zwischen, also auch eine örtliche Segregation gibt, also dass die Reichen so in ihren eigenen Vierteln leben und die Armen dann so Slums und so außerhalb davon getrennt sind und quasi bei Laune gehalten werden, indem sie Fernsehen gucken, wo halt ja viele so TV-Shows laufen, wo halt, ja, diese, ja, diese Ideologie zwischen diese menschenverachtende oder armenverachtende Ideologie halt fortgesetzt wird, indem, ja, da zum Beispiel in der Show The Running Man einen Kandidaten halt müssen 30 Tage lang auf der Flucht zu sein und nicht von Menschenjägern erschossen zu werden. Das ist ja,
genau, und halt so zum Abschluss freigegeben.
Werden zum Abschluss freigegeben.
Auch die normale Bevölkerung darf quasi
genau, die darf auch mitschießen. Und ja, Glenn Powell spielt einen einfachen Mann aus der Arbeiterklasse, dessen kranke Tochter, der seinen Job verliert, und er hat eine kranke Tochter, und seine Frau macht schon Überstunden im Nachtclub, musste da arbeiten, kellnert im Nachtclub. Und ja, das Geld ist knapp und Medikamente kann man sich leisten, und ja, dieser Film spielt in der Zukunft. Nee, jedenfalls,
der Roman spielt im Jahr 2025,
ja. Deswegen gibt es jetzt auch die neue Verfilmung. Aber jedenfalls lässt er sich natürlich, ja, geht dann doch das Wagnis ein und meldet sich für The Running Man an und gibt dem, ja, gibt nach und wird dann zum Kandidaten und muss dann halt versuchen zu überleben. Und ja, vielleicht kannst du kurz mal sagen, was sind deine Gedanken zu The Running Man?
Schwierig. Also ich habe eine Menge Gedanken. Ich finde, der Film hat durchaus seine Qualitäten, hat auch durchaus irgendwie eine Menge Dinge, über die man diskutieren und ja, die man irgendwie analysieren kann. Aber so über allem steht für mich einfach die simple Enttäuschung, dass ein Film mit dem Titel The Running Man von Edgar Wright, der ja nun bekannt ist für sehr kinetische Filme, für fantastische Action, und der auch spezifisch auch immer ein Fable hatte für Running Man. Also, ne, er hat immer darüber gesprochen, wie sehr zum Beispiel irgendwie die Verfolgungsjagd in Point Break diese zu Fuß Verfolgungsjagd liebt und so. Und das hast du in seinen Filmen ja auch immer, ne? In Hot Fuzz, in The World's End, sogar in Baby Driver, also im Autofilm Baby Driver, gibt es eigentlich immer mal irgendwie eine Szene, wo jemand irgendwie zu Fuß verfolgt wird, so, ne? Und das ist irgendwie sein Ding. Und also für mich über allem steht einfach diese Enttäuschung, dass ein Film von Edgar Wright, eine Verfilmung von The Running Man von Edgar Wright, wenig so klassische Edgar Wright Action hat und generell wenig Action, die mich irgendwie mitgerissen hat.
Ja.
Und als Ganzes irgendwie geht der Film für mich nie so richtig los. Die Action ist immer so sehr schnell vorbei und ist auch, wirkt auch bis auf wenige Ausnahmen so ein bisschen so die alte Edgar Wright Cleverness irgendwie aufblitzt. Wirkt sie sehr, ja, so 0815 irgendwie. Ja, halt die klassische Action, die man halt im Moment im Hollywood-Kino so sieht. Ja, und das ist eigentlich für mich die Headline so. Das ist einfach meine größte Enttäuschung mit diesem Film.
Ja, ich hatte auf jeden Fall auch hohe Erwartungen, weil der Stoff natürlich, irgendwie dachte ich jetzt, wow, das ist jetzt ähnlich wie bei Del Toro. Das passt auch extrem gut zu Edgar Wright. Du hast diese einzelnen Momente, die so eher einen gewissen Humor tragen, der zu Edgar Wright passt. Mhm. Also da blitzt er für mich am deutlichsten auf. Also in der ganzen Sequenz mit Michael Cera.
Ja.
Michael Cera ist halt so eine Figur so aus dem Edgar Wright-Film, das passt halt extrem gut. Und auch die Action-Sequenzen so irgendwie so als das, was sie im Setup irgendwie machen wollen, oder das Setup von vielen Sequenzen, ist auch so, das wäre perfekt. Mhm. Und dann wirkt es immer alles so, als ob es dann doch so ganz schnell runtergedreht, genau, werden musste, ja, weil sie irgendwie eine Begrenzung der Drehtage hatten oder so. Also wo ganz oft, also auch so ein Handgemenge, jetzt zum Beispiel, es gibt eine Sequenz, wo so ein Kampf in einem Cockpit gibt, in einem Flugzeug, das ist glaube ich im Trailer auch drin. Und das ist so geschnitten wie so ein Taken 2, ja, so ein Olivier Megaton, so einfach so ganz viele schnelle Schnitte und so alles so, also so überhaupt nicht mit dieser Koordination, in diesem fantastischen Blocking, was eigentlich Edgar Wright so drauf hat. Also wenn man sich allein so diese Toilettenkampfszene in The World's End denkt oder so, ne? Also solche Sachen hatte ich eher erwartet. Gut, man könnte jetzt argumentieren, dass jetzt bei Scott Pilgrim zum Beispiel, dass das halt auch unser gewisser ästhetisch geschuldet ist, weil das halt so eine durchgestylte Videospiel-Optik auch haben soll. Und jetzt hier bei The Running Man soll es irgendwie so die Kameraführung von der TV-Show oder so evozieren. Aber ist vielleicht ein Grund, aber es macht es halt nicht irgendwie cool oder interessant, ne? Also es ist so, es wirkt dann letztendlich einfach wie so ein bisschen runtergedreht. Und das ist das Letzte, was ich bei Edgar Wright sehen will. Also ich verstehe immer so ein bisschen, dass es alles mal so ein bisschen auf Steroids wirkt bei ihm. So, ich glaube, eine Kommilitonin von mir, die hat gesagt, nachdem sie Last Night in Soho gesehen hat, so der Regisseur braucht auf jeden Fall eine Pause in dem Film. So, irgendwie. So, und das kann ich total nachvollziehen. Weil Soho ist wirklich so, jede Einstellung so ist so ein bisschen, da merkst du einfach so diese Inszenierungslust, nenne ich sie jetzt mal. Ja. Diese virtuose Inszenierungslust. Und die habe ich hier so ganz selten gespürt.
Ich finde ja, dass er, also ich finde, du hast The World's End eben schon erwähnt. Ich finde, das ist ein Film, wo ja noch immer irgendwie diese Lust da ist, aber wo ich nicht, also der ist nicht so hyperaktiv wie zum Beispiel ein Scott Pilgrim. So. Also ich finde, der lässt auch mehr Raum für Szenen, die mehr so ein bisschen grounded sind und so. Und also das kann, also ich würde jetzt nicht sagen, dass irgendwie dieser Edgar Wright seine Inszenierung dem irgendwie im Weg stehen muss, was er irgendwie vielleicht mit diesem Film machen will. Also das ist, er will das, glaube ich, dass es irgendwie echt wirkt und das ist so. Und ja, meine ich nur, also es man muss, ich finde, ich hatte nicht immer diesen Eindruck, den deine Kommilitonin hatte, so, dass er.
Also nee, das war auch nur bezogen auf den Film Last Night in Soho, ja. Ne? Also ich sehe das auch anders. Ich finde eigentlich immer interessant, wenn ich da, ich meine, du hast RRR noch nicht gesehen, nee, ne? Aber das Interessante an RRR ist halt, also das ist halt, das ist das so irgendwie, das ist für mich so auch so eine Art, also Edgar Wright spielt für mich spielt für mich einen ähnlichen Sport wie Rajamouli, dass er halt so ein, dass eben gerade diese kinetische Inszenierungslust und diese, und die Präzision auch, gerade in Actionsequenzen, dass du irgendwie, dass jedes, ich meine, das ist halt, da kommen wir gleich nochmal drüber zu bei unserem Hauptthema, das ist natürlich auch was einen Nachteil haben kann, aber wenn, dass du in so einem Flow bist, dass jedes Bild sich perfekt aneinander fügt.
Ja.
Im besten Fall, wenn das Actionsequenzen können, also das ist halt, also Spielberg ist da auch extrem gut drin, logischerweise, aber das habe ich hier so extrem stark vermisst, weil du hast dann immer sowas wie zum Beispiel, du hast diese Flugkameras und dann hast du so einen Anfang von so einer Plansequenz, wenn er auf einmal, den hast du auch im Trailer drin schon den Shot, wenn er auf einmal in so einem Apartmenthaus dann durch den Flur rennt,
genau,
und dann rutscht er.
Ich weiß genau, welchen Shot du meinst, weil ich da im Trailer gedacht habe, geil, das will ich sehen.
Genau, richtig, ne? Und dann ist das wirklich nur dieser Shot und du denkst dir so, warum ist das jetzt nicht zum Beispiel wirklich eine Plansequenz, wo er komplett in dieser Kamera in dieser Flugkamera bleibt? Warum, also genau, wie du schon sagst, es ist alles immer so ein bisschen cockblocked. Es ist alles immer so ein bisschen so, jetzt passiert gleich was und jetzt, und das ist so, und ich weiß nicht, von sie. Andere Sachen, die mir zum Beispiel noch gefallen, dass es geht aber auch wieder eher in diese Richtung von, was so wie die Figuren angeht und so das, was den Humor und was Ed Wright gerne erzählt, ist dann halt, dass es halt so eine Geiselnahme im Auto gibt und diese Frauenfigur, diese reiche Frau da, die dann da quasi angeblich von Glenn Powells Figur dann da gekidnappt wird. Ist natürlich alles ein bisschen anders, alles inszeniert, bla bla bla. Diese Dynamik fand ich auch sehr lustig und ich mochte halt so ihre Figur und ich finde, das ist so auch so sehr typisch Edgar Wright gewesen. So. Also im Drehbuch merkst du das ganz stark.
Das ist, glaube ich, auch in Romanen drin, aber ich weiß nicht, ob...
Ah, interessant, okay.
Ich weiß nicht, ob die Figur genauso angelegt ist. Das weiß ich nicht mehr, aber... Ja.
Aber ich fand so, wie sie besetzt war und wie sie so gespielt hat, absolut. Das fand ich so sehr Edgar Wright.
Ja.
So. Ja, es ist schade, weil es ist... Und richtig furchtbar fand ich den Anfang.
Total, oh ja. Ja, ja.
Also dieser Anfang, da dachte ich so, also da habe ich mich vielleicht ein bisschen gefühlt, wie du Frankenstein geguckt hast. Bei mir hat sich das bei Frankenstein nicht eingestellt, aber da hat es mir schon eingestellt, dass ich so für richtig dumm gehalten werde und dass mir alles so wirklich so, er ist ein Working Man, er hat ein krankes Kind, er muss, also so irgendwie, ja, es ist alles
auch,
so.
Und auch, entschuldige, aber Glenn Powell ist schon so hot und dann wie seine Frau aussieht, wo ich auch so, die soll Working Class sein? Die beiden sehen halt auch aus wie so ein Werbepaar irgendwie.
Sie sehen da vor allem aus, dass sie einfach Zero Chemie haben, ja, irgendwie. Absolut. Also so, weil sie hat natürlich auch so eine ganz, ganz kleine Rolle. Also
ja,
weil.
Das ist ja ein Problem, was Edgar Wright generell hat, ist, dass er so Frauenfiguren hat, die so ein bisschen irgendwie der Preis sind, für die Männer kämpfen müssen. So.
Ja.
Aber in Shaun of the Dead, in World's End mit der Rosamund Pike-Figur, selbst in Scott Pilgrim hast du zumindest noch...
In Spaced.
Ja gut, in Spaced ist es ein bisschen was anderes, weil da war ja Jessica Hines auch Co-Autorin. Und finde ich, ist sie eine gleichwertige Figur.
Auf jeden Fall.
Aber in so seinen Filmen so hast du zumindest am Anfang auch immer mal Szenen, wo klar wurde, okay, ich weiß, warum diese Hauptfigur, also warum dieses Paar irgendwie zusammen ist oder warum sie irgendwie, sie haben irgendwas miteinander. Aber hier habe ich halt das Gefühl, also die wirken für mich halt wie für einen Werbefilm zusammengecastet und nicht, als hätten sie jemals irgendwie...
Nee, die wirken, richtig, als... Ja, also irgendwie, da hätte man einfach schneller sein, also das, man braucht auch gar nicht so viel erzählen, was interessiert, also darum geht's ja gar nicht, ne, es geht ja nicht irgendwie, dass diese Figur irgendwie so besonders bemitleidenswert sein muss oder so irgendwie, dass man nicht versteht, also ja, also man muss nur verstehen, so, das ist so jemand, der sich für andere ansetzt, also und der halt seinen Job verloren hat. Allein, dass er seinen Job verloren hat, reicht ja eigentlich komplett schon, als dass du irgendwie verstehst, warum der jetzt da vielleicht mitmacht, ne? Weil wenn du alles drumherum siehst. Was man aber sagen muss, was du ja auch mochtest, was wir beide, glaube ich, mochten, ist, dass das ist natürlich auch eine große Mediensatire, so, ne? Und das ist natürlich, dieses Bild vom Fernsehen ist so extrem 80er und mittlerweile überholt, dieses Bild von Öffentlichkeit, was noch so sehr, sehr, ja, fast so ein monolithisch ist, dass es diesen einen Sender ist mit einem roten N als Logo. Shoutout to Netflix. Ich wusste nicht, ob Edgar Wright und Netflix sich irgendwie miteinander überworfen haben. Gab es da irgendwas in der Vergangenheit? Das hätte ich irgendwie lustig gefunden.
Nee, der produziert doch mit seiner Produktionsfirma Sachen für Netflix.
Eigentlich schon, ja. Aber ja, jedenfalls fand ich das irgendwie ganz lustig. Und dieser Sender, der hat so die absolute Übermacht. Der scheint so alles zu kontrollieren. Die Polizei, die gesamte Öffentlichkeit und kann quasi on the whim, kann Josh Brolin, der so den Producer spielt in dem Film, on the whim kann er quasi die Massen bewegen und aufheizen gegen Len Powell oder nicht. Und dieses Bild ist halt extrem veraltet, weil es wirklich so eine 80er-Jahre-Vorstellung von Fernsehen ist oder auch von Medien allgemein. Aber was gut war, war natürlich so diese Hervorhebung das ist halt ein Klassenkampffilm. Ja. Und dass er halt hervorhebt, dass das größte Hindernis beim Klassenkampf ist, dass sich die Arbeiterklasse oder die ärmere Klasse, dass es quasi versucht wird, dass die sich untereinander eher bekriegen, als nach oben zu widersetzen.
Ich finde, das hebt ihn recht positiv aus der Masse von Klassenkampffilmen, die in letzter Zeit kamen hervor. Also sowas wie Ready or Not zum Beispiel, irgendwie so ein, gab ja immer mal so Filme oder The Menu und so, ne, wo dieses Klassenkampfding drin war. Aber die waren dann meistens so angelegt, es gibt die eine Working-Class-Figur und die kämpft dann irgendwie gegen so eine Gruppe von Reichen oder mischt irgendwie eine Gruppe von Reichen auf, so. Und das ist irgendwie kathartisch, so, irgendwie, ne, das ist irgendwie Reiche sterben, okay. Aber was der Film halt, was die Filme alle nicht haben, was der Film halt doch ein bisschen hervorhebt, ist halt diese Idee von Klassensolidarität, die irgendwie gebraucht wird, so. Und da, also in seinen besten Momenten hat der Film mich an sowas wie They Live von John Carpenter erinnert. Der auch so Basics von irgendwie, antikapitalistischer irgendwie oder Klassenkampf irgendwie Theorie in so eine Genre-Story irgendwie verpackt.
Ja.
So. Genau, ja, das fand ich ganz gut, genau. Wie du auch sagst, diese Figur, die er dann als Geisel nimmt, finde ich auch irgendwie interessant, weil sie auch so ein bisschen die einzige Figur ist, die eine Art Mittelklasse symbolisieren kann. So, und ich finde es ganz interessant, dass sie dann so ein bisschen so die Entscheidung treffen muss, so auf wessen Seite stehe ich eigentlich und so. Das finde ich irgendwie ganz, finde ich ganz nett irgendwie gemacht. So. Also ja, es gibt schon Ideen, aber wie gesagt, es fühlt sich einfach nicht an wie ein Edgar Wright-Film.
Nee, und das ist, glaube ich, also Last Night in Soho war auf jeden Fall kein guter Film. Der war auch vor allem was das Drehbuch angeht, war das kein guter Film. Ja. Aber es fühlte sich trotzdem an wie ein Edgar Wright-Film. Mhm. So, und hier haben wir jetzt einen Film, wo ich sagen würde, weil einfach auch die Vorlage stark ist. Das Drehbuch finde ich auch sehr gut. Der ist zwar irgendwie inhaltlich stark und er hat auch so auch einen guten Humor und eine gute, interessante Tonalität einfach, weil er irgendwie er nimmt das Thema total ernst. Mhm. Und ist trotzdem so, ja, halt so, hat trotzdem diesen Humor, wie man im Edgar Wright erwartet. Aber da ist dann die Inszenierung, als ob da nur zu 50% am Set da irgendwie Edgar Wright war und dann für den restlichen 50% kam da irgendwie so ein Hackjob und hat das irgendwie noch runtergemacht irgendwie. Es ist irgendwie ganz seltsam.
Ja. Das ist total komisch. Ja, weil vor allem, wie gesagt, weil da auch immer so Ansätze sind, wo du denkst, ah, okay, jetzt kommt was Interessantes. Mhm. Diese eine kurze Szene, wo irgendwie Glenn Powell so im Kofferraum von einem Auto ist so und wir mit der Kamera auch im Kofferraum sind.
Genau, richtig.
Und du merkst so, okay, das Auto fängt an, sich irgendwie krasser zu bewegen. Ja. Du merkst, irgendwas passiert, irgendwie, sie werden verfolgt, aber weiß nicht genau was. Und da ist ja, okay, jetzt kommt eine Edgar Wright-Szene, aber dann wird auch schon wieder weggeschnitten.
Dann kommen wir auch schon auf.
Genau.
Es dauert nämlich alles. Er nimmt sich da auch einfach nicht die Zeit. Ne? Also es ist irgendwie so.
Das ist echt schade. Und dann was ich auch noch sagen muss, ich finde das Glenn Powell nicht sehr gut in der Rolle. Er ist niemand, dem ich diese Wut abnehme, weil das finde ich eigentlich ganz. Ich finde die Figur ist eigentlich ganz interessant angelegt, weil die Idee ist, dass er einfach extrem wütend ist.
Ja,
dass er
jederzeit ausrasten könnte. Also nicht grundlos natürlich, aber
so eine Wut gegen alles.
Richtig. Ja.
Aber das nehme ich Glenn Powell nicht ab. Dafür ist er mir viel zu kontrolliert und irgendwie viel zu geleckt und
smirky.
Ja, also das würde ich einem Schwarzenegger zum Beispiel mehr abnehmen.
Das stimmt. Ja.
Oder ich habe die Filmspotting-Folge dazu gehört, da wurde vorgeschlagen, ein Tom Hardy zum Beispiel wäre eine super Besetzung für sowas.
Das stimmt.
Weil das jemand ist, der ein bisschen gefährlich wirkt.
Da hast du recht, ja. Aber Tom Hardy macht ja nur noch Venom.
Das stimmt, ja.
Ja, und ich finde, er hat auch so ein interessantes Ende, wo er das dann ein bisschen überreizt und dann an so einem Ende doch noch eine Schleife drum binden muss, der Film, was ich schade fand, weil er eigentlich so einen ganz interessanten Ansatz hat von dem, genau, dass halt am Ende auch die Hauptfigur nicht mehr genau weiß, wird sie jetzt ständig belogen eigentlich von Josh Brolin quasi, also vielleicht lebt seine Familie überhaupt gar nicht mehr, und dann wird das Flugzeug, in dem er ist, abgeschossen und die Frage ist, überlebt er überhaupt? Und dann gibt's so ein sehr interessantes so ein Bruch mit der vierten Wand, wo dann halt so eine YouTuber-Figur, die sich The Apostle nennt, die quasi so ein Superfan ist von dieser Running Man Game Show und die quasi bis aufs letzte Detail durchanalysiert hat und quasi ausmacht, wo wird gefaked, wo wird quasi inszeniert, wo findet es richtig statt und dann quasi halt irgendwie analysiert, ja, ihr glaubt, dass der Typ gestorben ist, aber so ist es nicht und dann irgendwie so erzählt das quasi dadurch, dass man quasi diese Lügen aufdeckt von dem Fernsehsender, dass dadurch quasi auch so eine dass da eben diese Solidarisierung auf einmal stattfindet und dann auch wirklich so eine quasi die Revolution losgeht. Mhm. Und da hätte der Film enden müssen, aber stattdessen muss er noch so einen Hero-Moment haben, wo quasi Glenn Powells Figur dann irgendwie auch nochmal wirklich direkt Josh Brolin erschießt und er nochmal seine Frau und Kind wieder sieht, wir alle wissen, ach, die leben doch noch, alles ist noch irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen und dann
wegen dem Ende denke ich am meisten, ich hoffe, dass da mal irgendwie in 10 Jahren irgendwie mal ist, irgendwie ein Making-of gibt, das mir genau erklärt, wie dieses Ende zustande gekommen ist. Also wie viel Studio-Interference da drin war. Weil das Ende ist die größte Departure vom Roman. Der Film ist super romangetreu tatsächlich, bis halt auf das Ende. Und es wirkt halt für mich wirklich so, wie Edgar Wright wollte dieses sehr gute Ende haben. Und dann gibt's diese Focus Group Coda, so. die dann, also, es sind halt zwei Enden hintereinander. Es ist irgendwie ein sehr gutes Ende und dann ein Movie-Ende.
Ja, ja.
Und beide sind Departures vom Roman und es wirkt wie ein Ende ist die interessante Departure und ein Ende ist irgendwie die Studio-Departure. Und es würde mich wirklich interessieren, ob das genau so gedacht war.
Ja.
Ja, Edgar Wright, so nach dem Ende seiner irgendwie Cornetto-Phase, ist
struggling.
Ja, ne, so ein bisschen, ne, weil also, du hast halt diese drei Cornetto-Filme, dann hat es natürlich Scott Pilgrim, der aber ja thematisch ja auch sehr ähnlich, was sehr ähnliches irgendwie backert. So, ne? Es waren halt irgendwie alles so Filme über Man-Children, die irgendwie lernen müssen, erwachsen zu werden. Und danach hat Edgar Wright für mich noch nicht so seine Stimme und seinen Stoff gefunden. So, ne? Also Baby Driver ist noch ein Film, vor dem ich einfach großen Respekt vor der Inszenierung habe. Aber da finde ich auch schon diese Kernbeziehung finde ich furchtbar. Und dann Last Night in Soho ist halt ein Film, der für mich so komplett, wo Edgar Wright für mich so gar keinen Zugang zum Stoff
nee,
hat.
Nee,
so
genau, der wirkt einfach wie völlig ausgedacht.
Ja.
Der wirkt so ein bisschen so, ja, gar nicht verankert so wirklich in so einer, dass er halt nicht so wirklich weiß, wovon er da spricht. Ja. So ganz, ganz trocken formuliert, ne? Also ist so ein bisschen, genau. Weil diese ganzen Filme, die guten Filme, sage ich jetzt mal aus seiner Seite, die hat er wahrscheinlich geschöpft, ja, aus seinem eigenen Erfahrungsschatz, das, was ihn interessiert, das, wo er auch irgendwie emotionalen Zugang hat, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und diese, ja, Emotionalität, die ist irgendwie verloren gegangen.
Mhm.
Die ist jetzt quasi nur so konstruiert, auf eine Art und Weise. Und durch so ganz klassische Stereotype Liebesgeschichten oder Kind ist krank, hust, hust und ja, ich möchte gerne irgendwie große Sängerin werden. Es ist irgendwie, ja, es ist halt.
Ja, es wird alles
so. Weil die Cornetto-Trilogie war halt so toll, weil sie halt diesen Reifeprozess auch irgendwie gut abgebildet hat. Das war halt das Gute. Und deswegen ist World's End auch sein bester Film, ja, immer noch.
Hast du The Sparks Brothers gesehen? Die Doku, die er noch gemacht
hat? Nee.
Interessanterweise wirkt das tatsächlich wie sein persönlichster Film, den er irgendwie seitdem gemacht hat. So. Also
okay.
Da merkst du schon irgendwie sein Fandom für Sparks. Und
das glaube ich, ja. Ja. Hm. Oh. Ja, aber wir haben uns definitiv nicht gelangweilt.
Nee,
bei The Running Man.
Nee.
Aber, super Segway. Deswegen reden wir jetzt über, kommen wir zum Thema der heutigen Folge. Das Hauptthema. Und das Hauptthema ist beabsichtigte oder nicht beabsichtigte Langeweile im Film.
Genau.
Ein großes Thema.
Ja.
Denn wahrscheinlich, dass ein Film langweilig ist, das ist wahrscheinlich der häufigste Vorwurf, der auf diesem Planeten einem Film entgegengebracht wird. Mhm. Dementsprechend stellt sich jetzt die Frage, welche Filme sind wirklich langweilig und ist das was Schlechtes? Und wie stehst du zu Langeweile in Filmen? Ruft uns an, nein, aber du hast ja das Thema auf die Liste gesetzt.
Genau, ich habe das Thema auf die Liste gesetzt, aber in meinem klassischen irgendwie, ich habe da, es kam mir so ein Gedanke ins Kino, man könnte mal über Langeweile im Kino sprechen.
Ende der Geschichte.
Ne, es kam, also die ursprüngliche Idee kam von, ich habe mal wieder an einen meiner Lieblingsfilme dieses Jahrzehnts gedacht, einen Film, an den ich ständig denken kann, zwar den australischen Film The Plains, den ich in der nie veröffentlichten geheimen
Die verschollenen Pilot-Episodes von Podcasten geht ins Kino.
Genau, hatte ich den Film, glaube ich, damals schon mal empfohlen. Das ist ein Film, der ganze Film ist aus einer einzigen Kameraeinstellung gefilmt. Und zwar ist die Kamera auf den Rücksitz von einem Auto so in der Mitte montiert, sodass du quasi so wie so ein Kind, was auf dem mittleren Sitz sitzt, die vorderen Sitze siehst. Und dann siehst du einfach wieder und wieder, wie ein Mann von der Arbeit nach Hause pendelt. Es sind so 10 bis 15 Minuten Fahrt, je nachdem. Es ist auch so in echtem australischem Verkehr gedreht.
Mhm.
Manchmal nimmt er irgendwie einen Kollegen mit und redet dann mit ihm irgendwie so ein bisschen. Manchmal ruft er irgendwie in der Einrichtung an, wo seine Mutter irgendwie untergebracht ist, wo sie gepflegt wird. Oft passiert aber auch einfach gar nichts. Und der Film ist fast 3 Stunden lang und du siehst halt einfach 10-mal immer wieder diesen selben Weg. Und das ist ein Film, den ich öfter mal Leuten empfehle, öfter mal fragen mich Leute, wenn sie irgendwie mitkriegen, dass ich irgendwie Filmfan bin und so, ja, empfehle mal einen Film, den keiner kennt, so. Und dann sage ich oft The Plains. Und dann fange ich an, den Film zu beschreiben und dann sage ich auch immer so total aufgeregt, ja, ist total langweilig. Und ich glaube, das funktioniert nicht gut als Empfehlung, aber ich meine das schon, also der Film ist langweilig, also ich war da nicht irgendwie blendend unterhalten für die 3 Stunden so. Aber ich fand ihn in seiner Masse dann doch wahnsinnig berührend und finde es auch irgendwie wichtig, dass er so langweilig ist. Weil das ja für mich so, was für mich das Wesen dieses Films ist, ist, also so den Berufsweg, so das Pendeln, das ist ja eigentlich so eine Nichtzeit. Das ist irgendwie so die Zeit, die wir als verlorene Zeit irgendwie sehen.
Mhm.
Und irgendwie zeigt der Film in seiner Masse, dass da doch eine Menge Leben passiert. Also da entwickelt sich irgendwie eine Freundschaft mit diesem Kollegen so. Halt mit seiner Mutter gibt es diese Geschichte im Hintergrund. So, da passiert halt doch einiges, obwohl eigentlich nichts passiert. So.
Ja.
Und dadurch fordert es fordert so ein bisschen das heraus, was wir vom Kino erwarten. Weil wir erwarten immer, dass uns große Geschichten erzählt werden. Und wenn wir jemandem einen Film empfehlen, dann beschreiben wir die Geschichte, was passiert so. Und das, was Leute irgendwie einen Film gucken lässt, ist das irgendwie was, es klingt, als würde was Interessantes passieren.
Mhm.
Und Langeweile im Film kann vielleicht so hinterfragen, so, was ist eigentlich interessant?
Ja, also Langeweile ist einfach so ein loaded term. Das ist genau. Wahrscheinlich erstmal so das Grundproblem.
Ja.
Weil wenn man jetzt, was du ja beschreibst, ist einfach eine Langeweile, also dass quasi der Film sich Zeit nimmt, die Einstellung Zeit nimmt. Ich meine, es ist nur eine Einstellung, was du erzählst, ne? Dass man die Zeit hat, um sich das Bild, eigentlich, um sich das, was da passiert, genauer anzuschauen.
Mhm.
Und dann halt sein Sensorik bezüglich, da passiert was oder passiert nichts, dass die sich neu justieren kann.
Ja, genau.
Dass eben nicht nur passieren in Filmen heißt, Figur läuft irgendwo rein, hat Gespräch mit X, bekommt Gegenstand Y, ne, sondern dass es halt da auch andere Geschehnisse gibt, die vielleicht beiläufiger Natur sind, die dann, die man dann erst entdecken kann.
Ja.
Ich habe mal versucht, so ein bisschen aufzuschlüsseln. Also ich finde halt, also zum einen an sich Langeweile im Film so zwei Formen, die jetzt auch zusammen auftreten können. Also, was du ja, glaube ich, jetzt bestritten hast, ist eher so eine ästhetische Langeweile. Also, dass der Film jetzt, wir versuchen den Begriff Langeweile nicht wertend zu nehmen an dieser Stelle, ja. Sondern der Film erzeugt Langeweile, so ganz trocken formuliert. Und dass es so eine diegetische Langeweile gibt, das ist so das Zweite, wo halt erzählt wird, dass die Figuren sich langweilen. Mhm. So, was ab und zu vorkommt, aber nicht so extrem häufig, dass sich im Erzählkino Figuren langweilen, die haben ja meistens irgendwas zu tun.
Genau, also
selbst in deinem Beispiel muss die Figur einfach zur Arbeit fahren. Die ist natürlich im Flow vom, die hat shit to do, ne? Mit der Mutter telefonieren, den Kollegen einsammeln, sich mit dem unterhalten. Die Figur langweilt sich nicht. Und trotzdem als Zuschauer spürst du die Zeit. Also dieses Spüren von Zeit, das ist halt das, was, glaube ich, der entscheidende Kriterium ist im Vergleich zu dem klassischen Erzählkino, in das am liebsten einen Flow erzeugen möchte. Mhm. Also ein Flow, wo du halt nicht an die Zeit denkst und dich am Ende fragst, wow, wo ist die Zeit geblieben? Ne? Also, es hat auch nichts mit der Länge des Films zu tun. Wir haben in der letzten Folge oder die Folge davor über One Battle After Another gesprochen, ein Film, der fast 3 Stunden geht, aber einfach die Zeit, da bist du halt die ganze Zeit in so einem Flow, ne? Das ist halt genau das andere, ne? Der andere Teil vom Film. Das ist ja natürlich auch nichts Neues im Film, du hast es schon immer gehabt, jetzt in so einer Bewegung wie dem Slow Cinema, dass sich halt genau dieses als, dass ich zwar als Kino nicht vor, das ist das Ding, das setzt sich natürlich nicht als Ziel, den Zuschauer zu langweilen, aber es setzt sich als Ziel, einen minimalistischen Ansatz zu verfolgen, in dem halt man eher eine beobachtende Perspektive einnimmt, in dem man lange Einstellungen hat, wo jetzt, glaube ich, The Plains so 1:1 reinfällt, natürlich als so klassisches Slow Cinema. Das hat auch nicht, das kann, also anderes Beispiel, wie der hier philippinische Filmmacher Love Diaz, wo dann auch einfach die Filme sehr lang sind. Mhm. Also wo dann irgendwie sowas wie From What Before geht 8 Stunden, 8,5 Stunden und ich glaube, sein längster Film geht irgendwie über 10 Stunden. Da sind, hast du diese langen Einstellungen und dann geht der Film auch noch extrem lange. Also es ist irgendwie so eine Kampfansage so ein bisschen auch an das Normkino, an das normale Erzählkino. Ich glaube, das ist das der größte Scheidepunkt ist einfach dieses, dass wir als Zuschauer, das normale Publikum ist einfach geeicht auf ein bestimmtes Erzählkino, wie es im Mainstream einfach durch die Sehgewohnheiten ganz normal sich einstellt. Das kannst du gar nicht verhindern. Du kannst nicht verhindern, dass es diese Sehgewohnheiten gibt. Und jeder Film, der sich dem widersetzt, indem er da langsamer ist, wird, glaube ich, einfach als langweilig wahrgenommen.
Genau, ich sehe Langeweile nicht mehr als so einen negativen Begriff. Weil für mich ist Langeweile einfach Zeit, die du selber so ein bisschen füllen musst.
Ja.
Das ist irgendwie, was diese Filme von dir verlangen, so. Dass du diese langen Einstellungen irgendwie auch so ein bisschen mit deinen eigenen Gedanken und Gefühlen füllst, so. Und das hat auch seinen Wert, so. Das empfinde ich aber als Zuschauer durchaus auch im ersten Moment manchmal als langweilig und als anstrengend, so, ne? Also, ich bin gar nicht irgendwie einer der so Filmfreaks, der dann irgendwie sagt, ne, es ist doch überhaupt nicht langweilig, so, ne? Nee, es ist langweilig, aber es ist auch irgendwie gut und okay, so.
Es gibt immer die Fälle. Es gibt die Fälle von, also natürlich, wenn du in diesen Filmen, in diesen langsamen, in diesen Slow-Cinema-Filmen, es ist aber nicht nur Slow-Cinema, aber wenn du in diesen da was siehst oder was beobachtest, weil es geht dann am Ende darum, was beobachtest du in diesen Filmen. Und wenn du das irgendwie interessant findest, dann ist der Film natürlich per se nicht langweilig.
Ja.
Aber die Langeweile ist erstmal so eine, so ein gewisser, also du musst erstmal in diesen, die Langeweile habt ihr erst in diesen Modus Operandi reinzukommen, dass du überhaupt diese, wie gesagt, diese Sensorik, diese Wahrnehmung dafür hast. Ja. Dir muss erstmal auffallen, oh, hier passiert ja nichts, in Anführungszeichen. Oh, hier, das geht ja viel länger, als es sein müsste. So, ne, so ganz, so normativ gesprochen. So, mal kurz zurückkommen zu dem zu Love Diaz und gerade auch mal so was Film, dass diese Filme halt, genau, du füllst es, du musst es füllen quasi diese Zeit so. Ja. Ich finde da auch so eine dieses Verständnis von dass dort die Beziehung zwischen Film und Zuschauer wird auch nochmal auf eine Art und Weise irgendwie wird nochmal extrem so vordergründiger. Also in dem Sinne nicht, dass der Film so eine, jetzt so ganz einfach formuliert, zu so einer Herausforderung wird und gleichzeitig auch so ein bisschen, der Film signalisiert so ein bisschen, dass du ihm egal bist.
Mhm, ja.
Weil bei den klassischen Erzählkinofilmen, da geht's auch immer darum, so, also davon gehe ich aus, aber das viele Filmmacher sind, also gehen natürlich davon so, dass sie gucken so, versteht das der Zuschauer? So, was wollen wir hier erzählen? Ne? So, ne? Also es wird auch immer so mit dem intendierten Publikum, mit dem induzierten Publikum wird quasi auch gearbeitet. Dem impliziten Publikum. Und diese Filme haben das irgendwie gefühlt auf eine Art und Weise erstmal scheinbar nicht. Ich mag aber Love Diaz auch, dass er so sagt so, ja, bei meinen Filmen kann man auch ruhig irgendwie auf Toilette gehen oder man macht mal ein Nickerchen oder so und dann, wenn man dann wieder aufwacht oder wenn man versucht, ist der Film immer noch da. Und ja. Das ist irgendwie so eine Form von so, dass der Film so für sich so irgendwie auf eine Art und Weise existiert, was ich ganz faszinierend finde, dass er sich dem Zuschauer nicht so unterwirft, würde ich jetzt mal behaupten, sondern dass man sich, der Zuschauer muss sich dem Film so ein bisschen unterwerfen. Das mag ich ganz gerne, so dieses Zitat oder irgendwie bei, ich weiß nicht, wer das gecoint hat, aber das sage ich immer ganz so, finde ich immer ganz schön beim Film einschlafen, heißt dem Film Vertrauen. Und die auch sehr, die auch sehr schön so. Es ist halt schwierig, da so ein bisschen so durchzusteigen, weil Langeweile so extrem negativ besetzt ist. Und wir versuchen natürlich auch im Alltag immer ständig Langeweile zu bekämpfen, indem wir irgendwie, wenn wir irgendwo an der Bushaltestelle stehen, müssen wir sofort unser Handy rausholen. Oder wenn wir meistens machen, unser Handy rausholen. Oder wir stecken Kopfhörer rein, hören Podcast, hören Musik. Also wir haben immer irgendwie Möglichkeiten, Langeweile zu unterbinden. Aber wenn wir im Kino sitzen, im Sessel und diesen Film schauen oder uns natürlich auch disziplinieren und zu Hause im Sessel, dann haben wir eben diese Möglichkeit nicht. Sondern der Film, wir müssen das aktiv füllen.
Genau, du sprichst da was Gutes an, nämlich dass es halt, dass es Langeweile im eigentlichen Sinne so im normalen Leben ja kaum noch gibt. So, ne? Da habe ich auch vor kurzem irgendwie, habe ich da irgendwie war, glaube ich, ein New York Times Essay oder so dazu, dass das irgendwie, dass es so ein bisschen verloren gegangen ist und dass wir aber eigentlich Langeweile brauchen, weil auch Kreativität daraus entsteht und so, ne? Also wie du sagst, wir haben halt, heutzutage haben wir Mittel und Wege, Langeweile sehr einfach zu füllen. Also wir können, wenn uns langweilig ist, holen wir Handy raus und scrollen durch TikTok, so. Und wir haben selten noch diese klassische Langeweile, die ich von früher noch so kenne, von der Zeit vor dem Internet, wo du halt wirklich rumsitzt und sagst, ich habe gar nichts, was mache ich denn jetzt mit mir?
Ja, genau, richtig, so, ja.
Ne? Mhm. Und ja, wie gesagt, genau, Filme, also gerade wenn man sie im Kino sieht, dann kann man sie irgendwie, dann können sie sich so ein bisschen dazu zwingen, so das so ein bisschen Neues wieder zu entdecken, so, ne? Wenn sie dir einfach bewusst wenig geben, sozusagen. Ich muss auch bei mir selbst sagen, so, es ist für mich so eine Herausforderung, solche Filme zu gucken. Ich habe mir gestern in Vorbereitung auf diese Folge, weil ich dachte, muss man dann endlich mal, wenn man über das Thema Langeweile im Kino spricht, gesehen haben, Jean Dillemont angeguckt.
Von Chantal Ackermann?
Ja, wie ist der volle Titel?
Oh Gott, du, also muss man mein Französisch musst du jetzt hier fordern.
Jean Dillemont und eine lange belgische Adresse.
Genau. Der beste Film aller
Zeiten.
Der
beste Film aller Zeiten, genau. Der Film, der vor 3-4 Jahren im Sight and Sound
genau, es gibt ja regelmäßig, ich glaube immer alle 5 Jahre
fünf oder sowas.
Alle fünf oder zehn Jahre gibt es diese Sight & Sound Umfrage, wo FilmemacherInnen, KritikerInnen, FilmwissenschaftlerInnen, JournalistInnen quasi gefragt werden, was sind die besten Filme aller Zeiten, und dann daraus die Summe hat für viele 50 Jahre immer Citizen Kane auf die 1 geholt.
Genau,
dann für einen kurzen Zeitpunkt war Vertigo mal auf der 1, dann wieder zu gehen. Und dann im absoluten Überraschungsmove der letzten Umfrage sprang auf einmal Jean Dillemont auf die 1 und alle waren wow. Das kommt also davon, wenn man jüngere Menschen und Frauen mehr in die abstimmende in Abstimmungsblock holt.
Ja, genau.
Genau.
Also falls jemand...
Also was natürlich kein Vorwurf ist an dieser Stelle.
Nein, überhaupt nicht. Also falls jemand den Film nicht auf dem Schirm hat, Film von 1975 von Chantal Ackermann, ein Film dauert auch 3 Stunden, 20 Minuten rum so, und er beobachtet 3 Tage im Leben einer belgischen Hausfrau. Und in sehr, sehr langen Einstellungen sehen wir ihre Routine, die halt zuerst sehr, also ihre Tage sind zuerst sehr durchstrukturiert, und sie hat eine sehr, sehr etablierte Routine, und dann wird die Routine so sanft gebrochen, aber halt sanft gebrochen, und dann am Ende gibt's eine Katastrophe, sag ich mal so. Aber gibt sehr lange Einstellungen, es gibt viele Einstellungen, wo man einfach minutenlang, wo sie einfach nur irgendwo sitzt. Man schaut ihr in Echtzeit zu, wie sie einen Hackbraten zubereitet. Und den habe ich mir gestern angeguckt, ich hatte den noch nie gesehen. Er ist so gut, wie alle sagen. Das kann. Aber das ist...
Hot Take.
Ja, das ist mein Hot Take. aber das ist, ey, ich muss mich da absolut zu zwingen. Ne? Ich muss mich absolut dazu zwingen, irgendwie nicht irgendwie auf mein Handy zu gucken,
ja,
oder die Switch,
ja,
rauszuholen. Wenn, ja, ich
eine Runde Kirby Air Riders zu spielen, genau, während sie Hackbraten macht.
Ja, ja, ne? Aber es lohnt sich, und es hat tatsächlich, also ich habe auch ein klein bisschen was zum Film dann gelesen, so, und Chantal Ackermann hat irgendwie damals irgendwie dazu gesagt, so, sie möchte die Hierarchie der Bilder im Kino hinterfragen, so, weil es im Kino irgendwie wir sehen bestimmte Bilder als filmischer als andere.
Ja.
Wenn jemand eine Pistole abfeuert, das sehen wir als filmischer, als wenn eine Hausfrau einen Hackbraten zubereitet.
Ja.
So, und mit dem Film möchte sie das hinterfragen, vielleicht ist das genauso filmisch, so, oder vielleicht kann es genauso filmisch sein. Und
so viel,
ja, Fall. Was soll ich jetzt sagen? Also es funktioniert so, ne? Es ist, man zwingt sich dazu, aber es ist dann schon faszinierend, was es mit dir macht.
Ja, ich glaube, das Verlogene wäre jetzt irgendwie zu sagen, so, oh, ich fand den überhaupt nicht langweilig, der jetzt so irgendwie so.
Nee.
Weil du halt natürlich, so wie wir alle, unseren Sehgewohnheiten halt auf dieses Normkino geeicht bist, wo einfach 85% der Filme so einfach halt ablaufen, ne? Dass wir so ein typisches, klassisches Erzählkino sind.
Aber es ist interessant, was es halt, also wenn du dich darauf einlässt, wenn du dich da so ein bisschen erzwingst, was es dann mit dir machen kann, so. Weil so eine der so großen Disruptions ihrer Routine ist, dass sie irgendwie die Kartoffeln anbrennt und dann irgendwie die Kartoffeln nochmal irgendwie neue Kartoffeln schälen muss. So. Dann muss ich irgendwie nochmal in den Laden gehen und einen neuen Sack Kartoffeln kaufen. Und die nochmal schälen und gucken wir nochmal dabei zu. Und es ist krass, so wie, wenn du dich darauf einlässt, so wie dich das dann mitnehmen kann. So, wie du das dann halt auch wirklich als Katastrophe empfindest.
Ich meine, das ist halt auch die Kraft des Kinos, als so ein voyeuristisches Medium, dass eben, weil du einer Person, einer Figur, dass du sie beobachten kannst, ohne dass du zurückbeobachtet wirst. Mhm. Dadurch ist es eigentlich, und das ist, glaube ich, das auch ein bisschen, was Dielmann meint, dass es so, da ist so viel ungenutztes Potenzial.
Ja.
Weil du wirklich dadurch, eigentlich ist jedes Bild dadurch irgendwie filmisch. Und ich meine, wir haben das im Alltag auch, wenn wir Leute in der U-Bahn oder irgendwie von weitem vom Balkon oder irgendwie so Leute beobachten, wenn wir durch die Masse streifen und uns eine Person raussuchen und diese Person beobachtet uns nicht zurück und wir beobachten sie. Das ist einfach, das hat immer schon so eine inhärente Spannung. Mhm. Das ist so einfach interessant. Das ist auch so eine Betonung des, einer, ich nenne es jetzt mal so profilmischen Zeit, das ist halt so ein Verharren oder eine Fokussierung auf die Gegenwart ist, weil ich glaube, du hast in dem klassischen Erzählkino und auch in der, wie der Mensch ideologisch und vor allem heutzutage auch, glaube ich, wie der Verstandesapparat arbeitet, ist diese extreme Zukunftsgerichtetheit. Dass wir halt, das ist halt so ein Schwachsinns, so ein Kühlschrank-Zitat, ne, lebe im Moment oder so, ne, carpe diem. Aber das stimmt halt so ein bisschen, das ist halt gutes Beispiel von The Plains. Ich meine, ich habe ihn nicht gesehen, aber das, was du erzählt hast, dass diese Figur sich immer in so einer zukunftsgerichteten Handlung befindet, nämlich das zur Arbeit fahren,
von der Arbeit nach Hause.
Nach Hause fahren, also quasi das überbrücken, also dass die Tätigkeit richtet sich auf die Zukunft. Aber du als Zuschauer bist im Jetzt und die Spannung aus diesen beiden, dass ihr euch auf irgendwie so eine temporale Verschiebung zwischen Figur, die sich zukunftsgerichtet bewegt und du, der im Jetzt gefangen ist, buchstäblich, weil du in dieser Einstellung bist im Auto. Das sind einfach spannende Sachen, so, weil das ist einfach so, weil am Ende kann die Kamera nur das filmen, was genau jetzt passiert. Die kann halt nicht filmen, was die guckt nicht so auf die Zukunft. Die guckt eigentlich in den Raum, wie er jetzt pro Filme stattfindet. Und ich glaube, das machen sich halt solche Slow Cinema RegisseurInnen zunutze. Und das ist halt auch das, was da, wo ich finde, auch wirklich noch viel, wo einfach viel ungenutztes Potenzial ist. Ich meine, ich würde auch behaupten, eine von den Problemen oder eine von den Barrieren, ungeachtet, also unabhängig davon, dass, wie ich schon meinte, dass wir alle so Sehgewohnheiten haben, die einfach durch dieses Erzählkino geformt sind, ist halt, glaube ich, auch, dass der Film als Medium erstmal so angeblich intuitiv leicht verständlich ist.
Ja.
Weil er so die Realität irgendwie abbildet. Du musst jetzt nicht lesen lernen, um einen Film zu gucken zu können, sondern du musst einfach nur die Augen aufmachen und musst halt den Film schauen, so. Und dadurch hast du irgendwie den Irrglauben oder das erstmal das intuitive Verständnis, dass du den Film, dass du das Bild, du erkennst das Bild, du siehst, was die Figur da macht und gleich sagst und denkst dir so ein bisschen, ja, okay, weiter. So nächster Schritt in der Handlung. Also du hast es irgendwie schon gesehen, so du hast jetzt verstanden, das Bild intuitiv. Und deswegen kommt es leicht vor, dass man halt Filmbilder sich eben nicht so anschaut, wie man sich zum Beispiel Gemälde anschaut.
Mhm.
Ein Gemälde, denke ich, nicht so.
Sag mal das nächste Bild. Genau.
Ich meine, das kann ich halt, indem ich einfach im Museum ans nächste Bild gehe, logischerweise, ne? Aber ich verharre natürlich, also aber das Angebot des Bildes ist halt, ich hänge hier so lange, wie du möchtest und du kannst mich so lange angucken, wie du schaust und ich habe das, Bilder haben an sich in ihrer Form das Versprechen inhärent, dass es dort was zu entdecken gibt.
Ja.
Eben weil auch da die Zukunft ein bisschen ausgesetzt ist, weil es sich um ein stehendes Bild handelt, ne, ein in der Zeit gefrorenes Bild. Und deswegen kannst du quasi, hast du irgendwie mehr, so ist dein Brain darauf geeicht, so ich guck mir jetzt dieses Bild an und guck mir das intensiver an, wenn es mir gefällt, und entdecke Dinge. Ne? Aber ich glaube nicht, im Großteil gehen wir mit dieser Haltung nicht an Filme ran und sollten es aber mehr tun. Und ich glaube, diese Filme, die halt Langeweile im Kino erzeugen oder die halt so Slow Cinema oder die Langeweile nutzen im Film, die versuchen genau das herauszukitzeln. Ja.
Die zwingen dich so ein bisschen ein aktiver Zuschauer zu werden, anstatt einfach nur reaktiv sozusagen zu sein.
Genau.
Und es kann dich auch irgendwie zu so einem neuen Level an Empathie mit einer Figur irgendwie zwingen, sozusagen so, ne? Weil irgendwie, ja, wenn ich mir halt einen Film wie John Dima angucke, dann du hast dann immer diese Reaktion so, ja, ich hab's verstanden. Sie ist eine Hausfrau, sie hat eine Routine, sie müht sich einen ab für ihr Kind und macht eine Hackbraten und niemand sagt mal Danke. Aber so ein Film sagt dir dann, halt auch, nee, du hast es nicht verstanden. So, ne? Verbring noch ein bisschen mehr Zeit mit ihr, so.
Ja,
denk dich noch mehr mit ihr rein. Und jetzt sitzt sie einfach mal eine Weile da und irgendwas geht in ihr vor. Und du kannst jetzt überlegen, was geht in ihr vor, so, ne? Und du fühlst dich in diese Figuren auf eine andere Art rein. Oder in The Plains, so. In The Plains gibt's ein paar kurze Momente, wo es so, deswegen sage ich es fast aus dieser einen Einstellung, wo so daraus ausgebrochen wird. Und zwar gibt's dann so Drohnen-Shots, die innerhalb der Handlung die Hauptfigur selbst macht. Also sie fliegt irgendwie mit einer Drohne rum so, und die Implikation ist, dass es irgendwie so in ihrer Freizeit halt so. Das ist halt irgendwas, was sie in ihrer Freizeit macht.
Mhm.
Aber da gibt es keine irgendwie Erklärung für oder so. Aber es fühlt sich in diesem Film halt irgendwie wirklich wie so ein Ausbruch an und wie so eine Hindeutung von, ich weiß nicht, warum diese Figur, was diese Figur mit diesen Drohnenshots macht, ob das nur irgendwie Urlaubsaufnahmen sind, ob sie damit irgendwas macht so. Aber es deutet mich so in diese Richtung von, da ist noch viel mehr über diesen Mann, was ich nicht weiß, so. Und ich sehe ihn als so einen langweiligen Geschäftsmann, ich weiß auch gar nicht genau, was er macht, aber es scheint kein besonders interessanter Beruf zu sein. Er wirkt nicht sehr interessant, er wäre kein interessanter Mensch. Es könnte ein Mensch sein, den ich in der Realität als sehr langweilig irgendwie auffassen würde, so. Aber irgendwie in diesem Film, dass er sich so diesen einen Ausbruch erlaubt von irgendwie, jetzt zeigen wir ein paar Aufnahmen, die Figur macht, aber wir erklären es dir nicht. Irgendwie wirft mich das so in diese Richtung von, nee, der ist eben nicht so langweilig. Du weißt nicht alles über den. Da sind Abgründe, die du irgendwie nicht kennst, so. Ne? Und irgendwie, ja, also dieses uns sehr lange irgendwie mit Figuren irgendwie einzusperren, wenn man so will, und so die kleinen Feinheiten ihrer Routine zu sehen so und irgendwie zu merken so, dass auch in Figuren, die keine Actionhelden sind, so halt doch Tiefen sind so, ne, die wir vielleicht oft solchen Figuren nicht zugestehen.
Ja.
Das können solche Filme irgendwie auch leisten.
So. Ja.
Und kann Langeweile in Anführungsstrichen auch leisten.
Ja, genau. Und vor allem auch, was natürlich auch wichtig ist, immer so diese Abwesenheit von Dialog und Sprache. Ne?
Ja. Weil
da kann man sich irgendwie immer dran klammern, dass Leute was sagen, dann ist es irgendwie, deswegen ist ja im Fernsehen immer wichtig, dass immer irgendjemand redet. So. Aber dass die Bilder alleine wirken, das hat immer diese Gefahr, dass es langweilig werden könnte. Oder dieses Potenzial zumindest, nenne ich jetzt mal eher. Genau. Also, Langeweile im Film heißt nicht unbedingt etwas Schlechtes. Ich weiß nicht, wir haben ja mal damals in unserem frühen Podcast, der Bärse und die Schweden, Shoutout to all the listeners. da haben wir auch über den Haneke-Film 71 Fragmente einer Chronologie des Zufalls gesprochen. Auch ein Film, der so Alltagsszenen auch natürlich zeigt, viele Alltagsszenen. Und da gibt's auch eine Sequenz, wo für mehrere Minuten der spätere Amokläufer in dem Film, es geht da um so einen Amoklauf, Tischtennis spielt gegen sich, also wo die eine Seite so hochgeklappt ist, die eine Tischtennisplatte quasi so gegen sich so Ping-Pong spielt. Und die geht halt mehrere Minuten, das ist nur eine Einstellung, wie der sich da abarbeitet an dieser Tischtennisplatte. Und Haneke hat immer so ganz schön in dem Making-of oder in dem Interview, ob es auch der DVD war, mal gesagt, so dass er halt diese Einstellung sehr bewusst so lange gemacht hat, weil du am Anfang erstmal nur siehst, dass der da Tischtennis spielt und denkst dir so, ja klar, ne, danke, wie du schon meintest eben gerade auch, habe ich verstanden, so, und dann geht's ja aber länger und dann denkt man so, ja, jetzt langsam könntest du aber auch mal wegschneiden, so. Und dann nach, weiß ich nicht, 3 Minuten wird man irgendwann aggressiv. Denke ich so, what the fuck, warum ist das so lange? Es ist langweilig wie Sau, ich will jetzt, dass es aufhört. Und dann meint er so irgendwie, dann irgendwann ab einer bestimmten Minute, ab der fünften Minute oder so, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, dann erst fragt sich der Zuschauer, so, warum ist das eigentlich so lange? Warum ist dieser Einstellung eigentlich so lange? Und den zu dahin wollte er kommen. Das ist natürlich sehr typisch didaktisch, Haneke-Style natürlich. Aber ich mag so diese Stages of Grief Ansatz. Ja. Was so Perzeption im Rezeption im Kino angeht, im Film. Und das, da ist auch was Wahres dran irgendwie so. Und es ist auch ein interessantes Feld für FilmmacherInnen, gerade mit dieser Aggression auch ein bisschen zu arbeiten, dass man den Zuschauer auch ein bisschen aggressiv machen kann, indem man dann Einstellungen länger macht, als sie in Anführungszeichen sein müssten, so wie es im Erzählkino typisch ist.
Stimmt. Ich muss jetzt gerade an einen ganz anderen Film denken, den wir schon erwähnt haben, wo mir einfällt, dass es auch irgendwie, es geht auch irgendwie von der anderen Seite, dass man Bilder, die eigentlich sehr spannend sind, irgendwie langweilig macht. Und zwar an They Live wieder, wo es diese 8 Minuten lange oder was?
Ja.
Also They Live, John Carpenter Film, falls ihr ihn nicht kennt, ist es, wenn ihr diese Obey-Poster kennt mit diesem Alien-Gesicht, das kommt aus They Live.
Ja.
Es geht halt darum, dass jemand eine Brille findet, die irgendwie die Wahrheit hinter so Reklame und hinter Medien...
Hinter die Ideologie, also die
Manipulation zeigt.
Die dahinter liegende Ideologie preisgibt.
Genau. Und dann gibt's halt eine Szene, wo er irgendwie jemand anderen dazu bringen möchte, diese Brille anzuziehen. Und diese andere Figur will aus irgendeinem Grund diese Brille nicht anziehen. Ich weiß auch nicht, warum. Und dann prügeln sie sich. Und es dauert, glaube ich, 8 Minuten oder so. Also es ist eine wirklich sehr, sehr lange Sequenz. Und zuerst denkst du, okay, das ist halt irgendwie ein Actionfilm, das ist ein Genre-Film irgendwo, ne? Aber es geht halt so lange, dass es irgendwie langweilig wirkt. Und das ist dann irgendwann auch, es ist irgendwann dann auch einfach sinnlos. Also ich fand dann halt auch irgendwie klar, so, das ist doch total sinnlos, dass die sich jetzt prügeln, so, ne? Und das finde ich irgendwie auch eine ganz interessante Art, Langeweile einsetzen, sozusagen, okay, wir geben euch irgendwie, was ihr sehen wollt von dem Film, wir wollen ja irgendwie Action, so. Aber wir geben es euch so lange, bis es euch zermürbt.
So. Ich glaube, Slava Čičak hat was für so die Szene auseinandergenommen. Ich glaube, in seinem in diesem, ich glaube, Guide to the Ideology, ja, glaube genau. ich, wo er dann, dass sie so lange ist, weil es halt gerade um diesen Kampf geht, dass sich diese, die, ich glaube, wer ist nochmal, ist das hier, wie heißt nochmal die andere Schauspieler?
Ist Keith David,
ne? Genau, Keith Davids Figur, also sie halt so vehement dagegen wehrt, dass er möchte gar nicht die Wahrheit sehen, er möchte gar nicht die dahinterliegende Ideologie sehen, er möchte quasi im Paradies bleiben, in dieser Unschuld bleiben und deswegen wehrt er sich so vehement dagegen und deswegen geht dieser Kampf auch so lange. Also das ist so ein bisschen so die Analyse von Žižek dazu gewesen.
Das Interessante ist, du kannst diese Szene eigentlich nur auf der Ebene verstehen. Also du musst auf diese metaphorische Ebene gehen von er will die Wahrheit nicht sehen, weil innerhalb, also wenn du nur auf dieser Handlungsebene
gehst, nee, genau,
das macht überhaupt keinen Sinn.
Das macht überhaupt keinen Sinn.
Zieh doch die scheiß Sonnenbrille an.
Genau, richtig. Passiert dir doch nichts. Ja. Genau, richtig. Ja, ja. Da kommt auch wieder dieses Spiel rein, so weit, dass man sich dann, man muss immer an diesen Punkt kommen, wo man sich fragt, warum ist das denn so lang?
Ja, genau.
Was, ne, das ist so irgendwie, weil dann auf einmal findet diese, ja, dieser Switch statt in so einer, wie gesagt, in so einer empfindsamere Sensorik für das, was passiert denn da, was ist das? Und dann muss man, wie du so schön gesagt hast, die Zeit selbst füllen, indem man. Ja, also das wäre von meiner Seite.
Ich glaube, wir haben die Zeit.
Wir haben gefüllt. Die Zeit gefüllt, würde ich behaupten. Ja. Ich hoffe, ihr habt euch nicht gelangweilt.
Aber wenn, dann nehmen wir es auch in Kauf.
Wenn nehmen wir es auch in Kauf, genau, richtig. Weil beim Podcast einschlafen heißt dem Podcast zu vertrauen.
Ja, stimmt.
Genau. Ja. Nee, das ist sehr schön. Danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.
Wenn ihr möchtet, könnt ihr uns Reviews oder Kommentare hinterlassen.
Stimmt.
Und den Podcast weiterempfehlen.
Ja. Das ist immer gut. Das macht mal. Dann bis zum nächsten Mal.
Tschüss.